Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute einen Gast habe, der wiederkehrend ist, der heute zum zweiten Mal dabei ist. Von daher möchte ich Daniel Hess nochmal begrüßen. Daniel, für den Fall, dass, was wir natürlich nicht hoffen wollen, der ein oder andere Zuhörer die erste Folge mit dir nicht gehört hat, willst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, bevor wir direkt in unser heutiges Thema starten?
Ja, sehr gerne. Ich bin Daniel Hess, Abteilungsleiter bei IAV GmbH. Das ist ein großer deutscher Automotive Engineering Dienstleister und bin dort zuständig für die Produktentwicklung von Anzeige- und Bediensystemen und Telematiksystemen und in der agilen Transition, würde ich jetzt mal so sagen.
Mittendrin statt nur dabei. Da sind wir eigentlich schon in unseren Themen, die wir heute rundum herwerfen. Und wir haben ja beim letzten Mal, als wir beide uns unterhalten haben, haben wir uns ja so ein bisschen über das Thema Agile Blueprint für eine agile Transition ausgesprochen. Und was hast denn du dir ausgedacht als heutiges Thema? Frage ich mal so.
Ja, wir hatten ja in unserem letzten Talk sind wir so zum Schluss auf das Thema gekommen. Naja, Agilität, wenn man damit erstmal irgendwo anfängt, kann ganz schön ansteckend sein. Und
eine Krankheit fast.
Dann passt jetzt vielleicht auch so ein bisschen sozusagen, naja, eben eigentlich ja keine Krankheit, aber trotzdem mit Risiken und Nebenwirkungen behaftet, würde ich sagen.
Also willst du sagen, es ist keine Krankheit, es ist eigentlich mehr so eine Antibiotika oder Arzneimittel?
Ja, genau. Also ich glaube, es löst viele Probleme, die wir überall so beobachten. Und deshalb wird es natürlich dann, wenn es irgendwo funktioniert, auch von Kollegen und Kolleginnen gerne aufgenommen, ohne im Zweifelsfall halt tatsächlich so dahinter zu steigen, warum tun denn bestimmte Leute bestimmte Dinge? Und dann haben wir doch wieder dieses Blueprint-Phänomen, dass man einfach nur beobachtet, das Gleiche tut, wie es andere tun, ohne zu verstanden zu haben, was so die Hintergründe sind. Mhm. Und dabei gibt es halt dann die beschriebenen Risiken und Nebenwirkungen.
Über die wir uns heute einfach mal austauschen wollen, was du so an Erfahrung gemacht hast, was Risiken und Nebenwirkungen sind, genauso wie meinerseits. Jetzt hast du ja den Vorteil, dass du mit einer Abteilung sozusagen so eine agile Transformation schon mal durchgemacht hast, durchgeführt hast, wie auch immer, und jetzt ja in der neuen Abteilung bist. Von daher hast du dich auch noch mal ein bisschen weiter oder verändert von deiner Rolle her. Nehmen wir doch mal diese erste Transformation zugrunde. Was hast du denn da an Risiken oder Nebenwirkungen festgestellt von dem Thema Agilität?
Ja, also fangen wir vielleicht mal so an mit so häufigen Missverständnissen. Also Dinge, die dann passieren und die man dann wieder einfangen muss. Also häufig missverstanden ist ja zum Beispiel das ganze Thema People before Processes. Also wo es dann einige Leute gibt, die dann sagen, na ja, dann brauche ich jetzt ja im Prinzip nicht mehr zu dokumentieren. Ja, the code is documentation enough. Mhm. Also solche Missverständnisse wieder einzufangen, ist dann zum Beispiel eine ganz wesentliche Aufgabe an der Stelle.
Also das sind ja potenziell alles Risiken, die dabei auftreten, dass die Leute sich auf einmal hinter einem agilen Manifest verstecken und sagen, hier, ich brauche ja nicht mehr zu dokumentieren oder sowas in der Art. Also im Grunde könnte man doch fast sagen, das, was im agilen Manifest auf der rechten Seite steht, Tools, Werkzeuge, Dokumentation, Vertragsverhandlungen, Planung, das sind ja alles Risiken. Also es ist ein Risiko, dass ich die alle über Bord werfe, komplett.
Genau. Und die haben natürlich ihre Begründung. Und im Agilen Manifest steht ja auch nicht, dass man die über Bord werfen soll, sondern da steht ja nur, die sind nicht im Zweifel nicht ganz so wichtig wie die anderen Dinge. Auf der anderen Seite, ich sage mal, um auf das Thema Dokumentation nochmal zurückzukommen, wenn ich im Automotive-Geschäft Produkte entwickle oder auch Software zuliefere oder sonst irgendwas, dann ist ja die Dokumentation oder auch der Nachweis darüber, dass ich die prozessgerecht entwickelt habe, also dass die dann auch sauber ist und sicher ist und funktioniert, ein ganz wesentlicher Liefergegenstand auch und damit eigentlich ja auch Projektbestandteil.
Ja, nicht nur Projektbestandteil, also, sondern im Endeffekt Bestandteil der Software oder des Produktes, was hier wiederum im agilen Manifest auf der linken Seite steht. Von daher passt es eigentlich ganz gut zusammen. Was ich auch ganz spannend finde, um jetzt noch einen Punkt zu ergänzen, ich habe mittlerweile auch noch eine weitere Folge zum Thema agiles System Engineering aufgenommen, wo der Kollege auch bei Incosi, DIN, ISO und so weiter und so fort in Standardisierungsgremien mitarbeitet, wo er auch sagt, es gehört einfach als Teil des Systems dazu, dass da gewisse Dokumentation vorhanden ist. Also das heißt, es ist nicht quasi zu vernachlässigen, wirklich.
Genau, es ist ein ganz großer Teil des Nutzensversprechens letztendlich, dass diese Software auch nachweislich funktioniert und das muss halt entsprechend getestet und dokumentiert werden. Und im Grunde spricht ja auch nichts dagegen, dass zum Beispiel über eine Definition of Ready oder Definition of Done auch in einem agilen Prozess mitzuführen.
Ja, genau, also da gibt es ja, wie du schon sagst, sehr, sehr schöne, leichtgewichtige Elemente, die uns helfen, sozusagen Dokumentation zu betreiben, aber trotzdem wird sie dann halt nicht zu groß oder so.
Genau. Ja, und da würde man aus meiner Sicht dann schon im Prinzip in das nächste, in die nächste Nebenwirkung quasi, also wenn wir jetzt so die Risiken mal abgehakt haben, wie gesagt, das ist so das Risiko, dass quasi die rechte Seite komplett weggelassen wird. Aha. Aber wenn man so in die Nebenwirkungen kommt, dann ist es natürlich auch schon so, dass dieser ganze agile Umgang natürlich auch was mit den Menschen macht, die danach arbeiten.
Oh, also, das klingt ganz gefährlich.
Genau. Das ist auch eine Nebenwirkung. Also, dass tatsächlich Mitarbeiter plötzlich Verantwortung selber tragen müssen und nicht sagen können, naja, das hat mir mein Chef gesagt, dass ich das so machen soll. Weil der Chef im Zweifelsfall sich tatsächlich zurückhält und sagt, naja, das Wie musst du entscheiden, ich entscheide nur das Was oder der Kunde entscheidet im Zweifelsfall das Was und ich entscheide dann noch vielleicht das Wann, aber das Wie musst du selber machen und dann plötzlich Verantwortung tragen musst, zum Beispiel Verantwortung dafür, welche Tools genutzt werden sollen in der Erstellung des Arbeitsergebnisses.
Aber bleiben wir mal bei diesem Verantwortungsthema. Also auf der einen Seite ist es ja die Nebenwirkung, dass man als Mitarbeiter Verantwortung übernehmen muss. Gleichzeitig habe ich, was passiert denn, wenn auf einmal die Mitarbeiter, also ich sage jetzt mal ganz überspitzt, dass die Mitarbeiter zu viel Verantwortung übernehmen? Kann das auch eine Nebenwirkung sein? Könntest du dir das vorstellen?
Naja, wie kann man zu viel Verantwortung übernehmen? Also wenn man Verantwortung für das übernimmt, was man da gerade tut, ist das ja eigentlich schon der wünschenswerte Zustand. Zu viel kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da müsstest du mir ein Beispiel nennen.
Dass ich vielleicht sage, als normaler Entwickler kümmere ich mich jetzt auch noch um irgendwelche Safety-Regulatorik oder sonst was. Dummerweise bin ich jetzt vielleicht nicht der Experte und weiß, dass ich eigentlich aus Safety-Norm-Sicht nochmal sozusagen eine unabhängige Person dafür brauche, die sich sozusagen darum kümmern sollte. Also dass ich auf einmal diesen zum Beispiel einen Regulatorik-Aspekt überlaufe, weil ich einfach zu sehr in diesen Drang so, oh cool, und ich muss alles machen, ich darf alles machen, ich bin total selbstverantwortlich übernehmen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, okay, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Na ja, gut, das kann dir natürlich theoretisch in einem klassischen Projekt auch passieren, dass jemand seine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen überschätzt. Das fällt natürlich in einem agilen Kontext relativ schnell auf, weil der eben nicht ein halbes Jahr nach Hause fährt und mal in Ruhe vor sich hin im Zweifelsfall was macht, bis der nächste Meilenstein dann zur Abgabe steht, sondern da tatsächlich ja in den kurzschrittigen Iterationen sowas tatsächlich auffallen sollte und auch dem Entwicklungsteam auffallen sollte, dass da jemand seine Kompetenz überschätzt.
Ich bin voll und ganz bei dir, dass ich sage, das fällt früher auf. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, diese Nebenwirkung, also auch wenn ich sie jetzt nicht sehr wahrscheinlich sehe, glaube ich, tritt im Agilen oder könnte im Agilen häufiger auftreten, weil ich ja im Agilen schon quasi diese Selbstverantwortung fordere und förder, sage ich jetzt mal. Mhm. Und damit kann es natürlich auch sein, dass ich sie in Anführungsstrichen irgendjemand auch mal überstrapaziert. Im Klassischen, wenn ich sie gar nicht förder und fordere, ja, passiert es wahrscheinlich auch seltener.
Ja, nee, da gehe ich mit. Das kann durchaus passieren. Da muss man dann halt tatsächlich ein waches Auge drauf haben. Der Vorteil ist halt aus meiner Sicht, also neben der kurzschrittigen Iteration, ist halt der Austausch über das gesamte, idealerweise auch crossfunktionale Team, was die Arbeitsergebnisse betrifft, wo dann halt auch mehr als ein paar Augen drauf guckt und sagt, naja, Moment mal, ich glaube, da hat er irgendwie was gemacht, das konnte er, glaube ich, noch nicht so richtig. Ne? Während sonst muss es halt der eine Projektleiter für alle Mitarbeiter sehen. Ich glaube, das bietet die zweite, eine weitere Chance, da eben das relativ früh und relativ sauber abzubiegen, wenn sich da jemand überschätzt.
Finde ich insofern super spannend, weil ich jetzt gerade darüber nachdenke, dass unser Medikament, also die Agilität als Medikament gesehen, ihre eigenen Nebenwirkungen selbst wieder abmildert oder es versucht.
Genau, das stimmt. Ja, eine weitere Nebenwirkung aus meiner Sicht ist natürlich, dass man viel mehr miteinander reden muss. Also genau dieses crossfunktionale Austauschen, das gefällt natürlich auch nicht jedem. Also man hat plötzlich Dailies und kann gar nicht so in Ruhe arbeiten. Man muss sehr, sehr viel kommunizieren. Da gibt es durchaus auch natürlich introvertierte Mitarbeiter, denen das auch nicht so gefällt oder die sich da auch eher dran gewöhnen müssen.
Da würde ich sagen, also Kommunikation ist so ein bisschen einerseits das Ziel von Agilität. Und warum sagst du, es ist auch eine Nebenwirkung, weil ich automatisch mehr spreche?
Ja, genau. Es fällt halt, es ist halt auch das, was halt so auch nach außen natürlich auffällt. Ne? Also dass es das agil arbeitende Teams halt relativ viele Regeltermine, Meetings haben, also nicht nur die Dailies, sondern auch die Reviews, Retros, Planning-Meetings und so weiter und so fort. Also wenn man jetzt nach Scrum in dem Beispiel zum Beispiel arbeitet, kann man natürlich schon in den Kalender gucken und fragen, wann arbeitet denn ihr eigentlich? Wenn einem nicht bewusst ist, dass genau diese Abklärung natürlich auch Arbeit ist.
Ja, ja. Ich werfe noch einen ganz anderen Punkt mal in den Raum, den ich ganz spannend finde. Und ich glaube, je mehr wir über die Nebenwirkung diskutieren, umso mehr merken wir, dass es sozusagen mit den Zielen übereinstimmt, die man vielleicht hinter Agilität hat oder auch nicht. Ich werfe mal die Transparenz in den Raum. Und ich finde die Transparenz insofern spannend, weil ich glaube, es gibt viele Teams, die sich auf den Weg in Richtung Agilität machen. Denen geht es um Effizienz, denen geht es vielleicht noch um Motivationsthemen, denen geht es um Time to Market. Aber die Transparenz haben sie gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, dass das ein Ziel ist oder ein Ziel sein kann, für viele eher eine Nebenwirkung ist. Ich stelle mir aber auch die Frage, ob zu viel Transparenz nicht eine wirkliche Nebenwirkung sein kann. Wie stehst denn du dazu?
Naja, ich glaube, man muss lernen, mit dieser Transparenz umzugehen. Also ich meine, auch von uns will natürlich nicht jeder von jedem irgendwie zu jedem Zeitpunkt die hundertprozentige Wahrheit erzählt bekommen, sondern manchmal lässt man sich ja auch ganz gerne mal eine Geschichte erzählen und lässt sich ganz gerne auch mal erzählen, wie gut alles klappt und wie effizient man ist und wie schnell man ist. Und da ist sicherlich man auch aus dem Business einiges gewöhnt, was jetzt nicht unmittelbar hundertprozentiger Transparenz ist. Also da tut man sich vielleicht halt auch mal schwer damit zu sagen, ich hatte heute einfach einen miesen Tag, ich war halt nicht so effizient, nicht so schnell, nicht so schlau, wie ich es mir eigentlich von mir selber wünschen würde. Das sich selber einzugestehen ist, glaube ich, schwer und das in einem Team zu sagen, ich habe heute nicht meinen besten Beitrag gebracht, erfordert natürlich auch ganz viel Vertrauen in die Kollegen. Mhm. Und ich glaube, das steht dem ein bisschen im Weg. Und da muss man sich erst mal dran gewöhnen, glaube ich.
Was mich bei der möglichen Nebenwirkung Transparenz auch noch interessieren würde, ich kenne das selbst, ihr ja auch, ihr arbeitet ja für Kunden. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie viel Transparenz möchte ich sozusagen innerhalb meines Teams haben, also innerhalb meiner Organisation vielleicht auch. Und kann Transparenz gegenüber einem Kunden an der einen oder anderen Stelle nicht auch eine Nebenwirkung sein?
Das kann natürlich eine Nebenwirkung sein, wenn man tatsächlich nicht ehrlich miteinander umgeht. Also da fällt mir immer die alte Star Trek-Geschichte ein nach dem Motto, Scotty, wie lange dauert die Reparatur? 3 Tage, okay, du hast 2 Stunden. Genau, wenn man in dem Stil miteinander umgeht und weiß, naja, der Kunde, der handelt mich sowieso irgendwie auf die Hälfte runter, also schlage ich vorher 100% drauf, dann ist natürlich das ganze Thema Transparenz reine Augenwischerei. Ne? Das ist, glaube ich, an der Stelle einfach ein Problem. Wenn man tatsächlich sagt, naja, ich schätze das jetzt ab und ich schätze das transparent auch ab anhand der und der Randbedingungen, die wir beide heute nur kennen. Und wir wissen beide, dass das nur eine Schätzung ist und die kann total falsch sein. Und man geht dann an der Stelle eben genauso ehrlich und transparent miteinander um, sehe ich auch überhaupt gar kein Problem, im Außenverhältnis zum Kunden transparent zu sein.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir, aber wie du schon sagst, das hängt davon ab, welche Kultur, welches Verständnis im Endeffekt auch der Gegenüber sozusagen hat.
Genau. Und Transparenz darf natürlich nicht dahingehend ausarten, dass quasi die eine Seite zu 100% transparent sein muss und die andere Seite halt politische Spielchen spielt, weil dann funktioniert es halt einfach nicht. Dann zieht der eine den anderen über den Tisch und das will man weder, wollen wir unsere Kunden über den Tisch ziehen, noch will man natürlich auch vom Kunden irgendwie über den Tisch gezogen werden.
Ja gut, da sprechen wir im Grunde ja so ein bisschen über das Thema Vertrauen, das genau. Sozusagen als Voraussetzung gilt. Ja. Genau. Fallen dir spontan noch Nebenwirkungen ein?
Ja, also für mich wäre zum Beispiel halt auch eine Nebenwirkung natürlich, dass man sich irgendwann mal fragt oder auch als Führungskraft fragen lassen muss, wie passt denn eigentlich das ganze Thema Agilität zur Organisationsentwicklung? Also wir sind halt alle eigenverantwortlich unterwegs. Brauchen wir denn jetzt überhaupt noch Teamleiter, Abteilungsleiter, Projektleiter und so weiter und so fort? Oder ist das halt was quasi auch überholt ist durch das Thema Agilität?
Also die Nebenwirkung, dass sich die Frage stellt, welche Rolle spielen eigentlich noch Teamleiter, welche Rolle spielt eigentlich, also wenn alle selbstverantwortlich sind, wofür brauche ich da noch irgendwie, ich sage jetzt mal, eine Führungskraft oder so?
Genau, also ich meine, die Führung, die braucht man sicherlich. Die Frage ist halt, ob das auf eine Führungskraft dann, also auf eine Person gemünzt ist oder ob nicht unterschiedliche Kollegen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, zu unterschiedlichen Themen dann eben Führung übernehmen und das eben nicht mehr auf eine Person quasi konzentriert sein muss. Also das sind natürlich spannende Fragen der Organisationsentwicklung und gerade wenn man sich als Unternehmen in so einer Transition befindet, da muss man sich die natürlich auch stellen bzw. gefallen lassen als Führungskraft.
Das heißt aber, wenn ich als Team mich auf den Weg Richtung Agilität begebe, ist es natürlich eine Nebenwirkung davon, dass ich sozusagen auch meine Schnittstellen, die Organisation rundherum sozusagen hinterfrage und gegebenenfalls wirklich in Frage stelle. Wenn ich mich jetzt aber als zum Beispiel komplette Abteilung auf den Weg Richtung agile Organisation mache, wie ihr es damals zum Beispiel auch gemacht habt, dann ist es ja gar nicht mehr zwingend eine Nebenwirkung, weil ich mir ja hoffentlich, wenn ich mich als gesamte Abteilung auf den Weg mache, vielleicht bewusst bin, was sozusagen auch an Punkten auf mich zukommen könnte. Oder wie meinst du das?
Genau, das ist dann, wenn sich alle darüber im Klaren sind und das halt auch alle wollen, dann ist man natürlich sehr schnell bei sehr flachen Hierarchien, sehr kurzen Entscheidungswegen und der individuellen Übernahme von Verantwortung. Ich meine, eine gewisse Hierarchie muss es am Ende trotzdem geben, weil ja irgendjemand für irgendwelche Dinge befugt sein muss, auch nach außen hin zum Beispiel zu unterschreiben. Also sei es jetzt irgendwelche Bestellungen oder Verträge oder sonst irgendwas, da muss halt am Ende einer für unterschreiben und gerade stehen. Dies braucht man ja alleine aus Compliance-Gründen. Aber für die Wertschöpfung sollte das keine Rolle spielen. Und wenn man sich da entsprechend versteht, dann funktioniert das natürlich auch.
Mhm. Ja, also ich denke halt gerade, also ich hätte mir auch über das Thema Leadership und Führung auch noch Gedanken gemacht als Nebenwirkung, weil ich sage auch, ich kenne einige Teamleiter, die sich dann die Frage stellen, ja, und wo bin ich dann nachher noch in der Organisation oder in der Rolle? Und dessen muss man sich sozusagen auf jeden Fall auch bewusst sein.
Genau, und da muss man sich natürlich klar sein, auch über seine eigenen Kompetenzen. Und ich glaube, die wenigsten Kolleginnen und Kollegen haben die Kompetenz, Leiter zu sein. Also die erarbeiten sich natürlich, aber die Kompetenz heißt nicht Leiter, sondern die Kompetenz heißt Kundenversteher, die Kompetenz heißt Projektakquisiteur, die Kompetenz heißt Enabler, Coach, Trainer, wie auch immer. Also man befindet sich ja dann in den unterschiedlichsten Rollen als Führungskraft und man kann ja eine ganze Menge. Also es ist ja jetzt das, was man wirklich an Know-how mitbringt, an Erfahrung mitbringt, das Wertvolle und nicht das Türschild, auf dem steht Leiter.
Ja, ja. Nee, das ist super spannend festzustellen, was man an der Stelle alles als Nebenwirkungen sieht. So dass man da auch wirklich bedenken muss, also irgendwie hängt das, was an Zielstellungen hinter Agilität steckt, also vielleicht auch das warum man überhaupt auf Agilität setzt, hängt doch sehr, sehr stark mit den Nebenwirkungen zusammen. Also ich glaube halt, je nachdem, was man als why oder warum sozusagen einer agilen Transformation sich vorher setzt, muss man bewusst sein, dass andere Dinge drumherum gegebenenfalls auch ja, sich verändern, ich sage gar nicht verbessern, es kann ja für den einen oder anderen wirklich eine Nebenwirkung sein, die er gar nicht so wollte oder erwartet hatte. Das heißt, eigentlich ist dieses gesamte Zielkonstrukt rund um Agilität ja sowohl positiv zu sehen, aber als auch Risiko und Nebenwirkung. Oder wie stehst du dazu?
Genau, es verändert sich viel. Also ich sage jetzt mal, es gibt ja Mitarbeiter, die lieben zum Beispiel Routinejobs. Also die wollen einen festen Prozess haben, die wollen in einer bestimmten Routine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Dienst nach Vorschrift machen, weil sie sich mit Vorschriften sicher fühlen, weil sie wissen, sie machen da nichts falsch, wenn sie sich an die Vorschriften halten, weil sie dann sehr effizient arbeiten können und auch sehr effektiv arbeiten können, wenn das Problem durch die Vorschriften hinreichend beschrieben ist. Und das gibt natürlich eine gewisse Sicherheit. Für die ist das total schrecklich, dass es plötzlich ja diese Vorschriften nicht mehr gibt, dass man sich Probleme stellen muss, die vorher noch nie jemand gelöst hat und deshalb jetzt in Anführungsstrichen plötzlich kreativ sein soll.
Ja, nee, das also ich finde das einfach super spannend, so ein bisschen auch als Ergebnis für mich jedenfalls hauptsächlich zu sehen, wenn ich wirklich sage, man kann sich ja zum Beispiel in einem Version One Report oder sonst was auch mal nachschauen, was sind denn sozusagen die Ziele oder die Benefits, auf die ich sozusagen setzen will, wenn es um Agilität geht. Aber selbst wenn man da ein, zwei findet, wo man sagt, cool, da will ich drauf setzen, deshalb setze ich auf Agilität, sollte man sich immer diesen Gesamtkatalog der Ziele anschauen, weil eben die anderen Ziele vielleicht für einen selbst als Nebenwirkungen auch auftreten.
Genau, die kauft man sich halt mit und wer das eine mag, muss das andere mögen. Ne? Also das ist, es kommt halt zusammen.
Naja, er muss das andere in Kauf nehmen, nicht zwingend auch mögen, aber er muss sich halt dessen bewusst sein, dass es auf jeden Fall passieren wird oder könnte.
Ja, genau.
Aber das finde ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das so jetzt die Kernaussage, die wir aus Risiken und Nebenwirkungen eigentlich heute in, ja, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, 25 Minuten oder sowas rausarbeiten konnten.
Genau, ja. Also man kauft immer das gesamte Paket und die Nebenwirkungen, so wie beim Medikament, kauft man halt mit. Die einen Nebenwirkungen betreffen eben alle. Manche Nebenwirkungen hätte man lieber nicht gehabt. Aber solange wie die Medizin wirkt, ist ja eigentlich alles in Ordnung.
Ja, und dafür sind wir jetzt wieder dabei, dass wir uns so ein bisschen im Kreis drehen, auch bezüglich der Blueprint-Folge, der ersten Folge mit dir, dass wir sagen, naja, dafür muss man sich aber von Anfang an bewusst sein, warum man überhaupt auf Agilität setzen will.
Genau. Und man muss halt kontinuierlich sowohl die Wirkung als auch die Nebenwirkung messen und sich angucken, erreiche ich mehr Wirkung oder erreiche ich mehr Nebenwirkung?
Ich sehe schon, wir machen hier eigentlich das nächste Thema auf, nämlich Metriken und Agile Measures oder wie auch immer wir das nennen wollen.
Sehr gerne. Dann hören wir uns mal wieder.
Wunderbar. Dann sage ich erstmal vielen Dank, Daniel, dass wir nochmal im Rahmen des Podcasts gesprochen haben. Ich hoffe, dass es den ein oder anderen Zuhörer einen gewissen Mehrwert gegeben hat und dass man nochmal im Hinterkopf hat, man kauft sich immer alles ein. Und ja, möchte mich einfach nochmal bei dir bedanken für die Teilnahme. Und wie schon gesagt, wir hören uns auf jeden Fall vielleicht sogar bei einer Folge 3 im Rahmen des Podcasts irgendwann wieder.
Ja, sehr gerne. Würde mich sehr freuen und hat mir auch heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Von daher in deine Richtung und in die Richtung der Zuhörer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.